wenn es jemand zu mir kommen würde und die Person ist frisch getrennt, dann würden wir erstmal sagen, ah, die Person hat eine Anpassungsstörung. Anpassungsstörungen zeichnen sich immer dadurch aus, dass es ein ganz klar definiertes Moment gibt, ein ganz klar definiertes Ereignis, weshalb jemand jetzt diese Gefühle, diese Energielosigkeit, was auch immer, spürt. Und das macht es, glaube ich, manchmal schwer auseinanderzuhalten. So, wann ist es noch die Anpassungsstörung? Wann wird es zur Depression? Müssen wir überhaupt davon reden, dass es eine Krankheit ist? Mein Gedanke, das, was ich gerne mitgeben würde, egal ob es am Ende eine Depression ist oder in Anführungsstrichen nur ein ganz normaler Liebeskummer, wir dürfen uns Hilfe zugestehen. Es braucht nicht erst, ich habe eine Depression und die ist diagnostiziert, damit ich um Hilfe bitten darf.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag und herzlich willkommen bei Kopfsalat, dem Podcast von Freunde fürs Leben. Dies ist die zweite Folge zum Thema Liebeskummer. Kann man seinen Kummer lieben? Ich habe in der letzten Folge bereits mit Sarah Dorsun, der Fußballerin, über das Thema gesprochen. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, könnt ihr das nachholen, müsst ihr aber nicht zwangsweise jetzt sofort machen. Ihr könnt auch die Reihenfolge ändern, erst hier weiterhören, dann zurückspringen. Wir sind da total offen und tolerant. Das könnt ihr gestalten, wie ihr möchtet. Es baut nicht aufeinander auf inhaltlich. Wie ihr es gewohnt seid, habe ich auch heute wieder jemanden zu Gast. Sie ist Love Coach und systemische Paartherapeutin, ausgebildete und qualifizierte Heilpraktikerin, beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie. Sie hat über binationale Paare im Fach Europäische Ethnologie und Kulturanthropologie promoviert. Ich bin ein bisschen stolz, dass ich den Satz so hinbekommen habe. Und hat eine 2-jährige Weiterbildung zum systemischen Berater und Coach absolviert. Autorin ist sie auch noch. Podcasterin noch dazu, Speakerin und sie gibt Workshops. Sie mag dunkle Schokolade mit Nüssen und schlafen tut sie vermutlich nie, wenn ich das hier so vorlese. Herzlich willkommen, Dr. Sharon Brehm.
Hi, schön, dass ich da sein darf. Sven, es freut mich total. Und wow, der Satz, geschrieben ist ja schon anstrengend, aber ausgesprochen, Chapeau.
Ich habe auch so sau viel geübt, muss ich zugeben.
Oh Mann, wie nett ist, mal wie lieb einfach, es wird mega, mega, mega. Und man muss dazu ja auch sagen, die Sachen passieren ja nach und nach. Die passieren ja nicht an einem Tag.
Okay, aber wenn man es so liest, könnte auch ein Leben füllen. Und du bist ja relativ jung, insofern erstmal Respekt dafür, für all diese Bildung, die du dir da reingetan hast. Danke, Sharon, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, ich finde, das ist ein wichtiges, wichtiges Thema und dann war das für mich ganz, ganz klar, dass wir das zusammen machen und besprechen.
Voll gut. Wo bist du denn gerade und wie sieht denn gerade so dein Alltag aus?
Also, ich sitze gerade in München und mein Alltag sieht momentan so aus, dass ich eigentlich jeden Tag habe ich Sitzungen, recht viele sogar. Und an den Randzeiten versuche ich, so wie jetzt zum Beispiel wir, machen wir so Podcasts. Mein neues Buch erscheint auch demnächst. Das heißt, da passiert relativ viel an Marketing und an Gedanken, wie ich das Thema anderen Menschen mitgeben kann, weil das einfach ein Herzensthema für mich ist.
Sag mal, wir fragen unsere Gäste immer, ob sie in der rückliegenden Woche, ob sie sich an ein Highlight erinnern können. Gibt es da was dir in Erinnerung geblieben ist?
Ja, ich war das Wochenende in Wien auf einer Weiterbildung, die nennt sich Integrative Somatische Psychotherapie. Und was da ganz spannend ist, oder was ich ganz spannend fand, einfach als so weiteres Tool, manchmal haben wir ja sehr negative Emotionen und es geht darum, wie wir insgesamt unseren Emotionen, wie wir die besser tragen können. Ja, also manchmal spüren wir eine Angst, wir spüren eine Trauer, wir spüren Wut und ganz oft haben viele von uns gelernt, das überrennt uns erstmal. Und jetzt habe ich gelernt, wie können wir das, nur zum Teil gelernt, wie können wir solche Emotionen besser halten? Wie kann man das jemandem beibringen, das besser zu halten? Und was echt für mich ein Highlight war, manchmal ist es genauso schön, an positiven Emotionen zu arbeiten und auch zu lernen, die zu halten. Weil auch Emotionen wie Liebe, Emotionen wie Stolz, Emotionen wie Freiheit, manchmal trauen wir uns gar nicht, diese komplett zu leben, weil die ja auch mit Scham oder mit Ängsten oder mit was auch immer verbunden sind.
Ah, in dem Sinne, dass wenn es einem gut geht, dann ist man dafür vielleicht im besten Fall dankbar und hat eine Art Demut, aber so richtig stolz draus sein tut man nicht oder man erzählt es nicht so rum.
Genau, also ich habe dann weil wir haben oft Übungsgruppen, ich habe mir Stolz ausgesucht. Und wenn ich ehrlich sein darf, ich finde Stolz, aber bisher war Stolz für mich eine Emotion, die schwierig war. Weil ich dachte, dann ist man schnell arrogant, dann ist man hochnässig. Ich finde Demut ganz wichtig. Und habe dann aber festgestellt, oh, diese Emotion, wenn ich dir den Raum gebe, die wirklich zu halten, dann hat die auch was Schönes, dann ist die nicht mehr so überwältigend für mich. Weil Stolz auch ganz viel mit Würde zu tun hat. Und das ist der Grund, warum ich das Thema oder diesen Moment rausgesucht habe, weil es bei jeder Form von psychischer Erkrankheit auch ein bisschen um Würde geht. Und gerade bei Depression, dieses Gefühl von, ich bin würdevoll, da ist eine Würde, weil, oder mir wurde die Würde genommen.
Ja, total. Das klingt sehr, sehr interessant. Und das war jetzt in Form von einem Wochenend-Workshop und so ein Intensivkurs, oder?
Genau, das war ein Teil von der einjährigen Weiterbildung. Genau, und ich habe jetzt das erste Modul gemacht und schaue, ob ich das zweite und dritte auch noch mache oder ob ich davor noch was anderes mache, weil ich das Gefühl habe, dass ich noch woanders ein bisschen was lernen müsste, um da wirklich gut einsteigen zu können.
Weiterbildung macht voll Spaß.
Man lernt sehr viel und das hilft. Es sind ja auch wirklich Werkzeuge, die einem im Alltag helfen, besser zu arbeiten.
Ja, total. Passt ganz gut übrigens zu meinem Wochenhighlight, nämlich bei mir ist es die Einsicht, dass schwere Entscheidungen manchmal eine Erlösung sein können, wenn sie dann gefallen sind. Mag jetzt nicht so ins Detail gehen, weil das zu weit führt, aber also oft geht ja bei schweren Entscheidungen geht eine Phase des Grübelns, des Abwägens voraus und das ist natürlich dann eine belastende Phase und wenn die Entscheidung dann gefallen ist, und zwar wirklich eigentlich egal wie, dann hat es erstmal was Befreiendes, weil danach dann wieder ein Weg frei wird. Und das konnte ich mal wieder erleben. Nicht zum ersten Mal, aber irgendwie gibt es ja auch so Sachen, die man dann immer wieder ein bisschen vergisst oder die es auch nicht einfacher machen, da durchzukommen. Und dann ist es geschafft und dann tut es auch gut.
So. Das ist auch so nett. Man sieht es dir richtig an. Also dieses Durchatmen und diese Erleichterung. Man hat manchmal so Angst vor so einer großen Entscheidung, aber meistens gewinnt man nur was.
Ja. Ja, total. Sharon, sag mal, ist vielleicht eine sehr persönliche Frage zum Einstieg, aber vielleicht magst du es trotzdem beantworten. Wann hast du denn das letzte Mal Liebeskummer gehabt?
Also wann hatte ich das letzte Mal Liebeskummer? Meine letzte Trennung ist, ich muss kurz rechnen, bestimmt so 4,5 Jahre ungefähr her. Ja, das kommt ungefähr hin. So lange ist die letzte Situation mit Liebeskummer her. Mhm. Und ich erinnere mich noch, Liebeskummer ist immer gemein. Man hat immer das Gefühl, es geht nie wieder, geht's weiter. Man wird sich nie wieder in jemand Neuen verlieben. Das war die eine große Person. Der hört nie auf, dieser Liebeskummer. Ich erinnere mich auch an diese Hoch und Tiefs zwischen manchmal Erleichterung, manchmal Klarheit, es ist schon besser so. Manchmal auch so ein Verhandeln, ach, wenn ich noch das mache, wenn er noch das ändert, wenn ich noch das ändere. Dann natürlich die Trauer, die Angst, allein zu sein. So Liebeskummer, das ist so ein Wort, aber unten drunter sind so viele verschiedene Gefühle.
Ja, total. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auch nochmal drüber nachgedacht, was ist das eigentlich, Liebeskummer? Und bin für mich so drauf gekommen, eigentlich ist es so unerwiderte Liebe oder vielleicht auch nur die Wahrnehmung der unerwiderten Liebe, weil vielleicht ist es einfach nur nicht die Liebe, die man sich wünscht zu bekommen, sondern man bekommt eine andere, aber da ist dann vielleicht eine Diskrepanz. Und das wäre jetzt auch so meine Frage an dich. Was ist denn eigentlich die Definition von Liebeskummer?
Also ich kann dir zumindest meine Definition von Liebeskummer geben. Was ich merke, ist, dass Liebeskummer, wie gesagt, so ein ganzer Mix ist an Gefühlen, die gleichzeitig hochkommen. Das, was du gerade ansprichst, auch das Gefühl von Zurückweisung ist der Anteil. Da ist aber auch eine Trauer, da ist auch manchmal eine Wut mit dabei. Da ist vielleicht auch eine Resignation, eine Hilflosigkeit, eine Ohnmacht. Liebeskummer an sich ist keine Krankheit. Wir versuchen damit, eine Phase in einem Leben zu fassen, die sich wirklich schwer anfühlt. und meistens, wenn wir das tun, wenn wir dem einen Namen geben können, dann wird es ein bisschen leichter. Deswegen wollen wir ihn vielleicht trotzdem nicht haben. Aber wenn ich weiß, okay, die Symptome, die ich da gerade erlebe, die hängen mit einer Trennung zusammen, dann kann ich das ein bisschen anders greifen. Wenn ich nicht wüsste, warum bin ich gerade so traurig, warum habe ich solche Stimmungsschwankungen, dann wäre ich von mir selbst vielleicht ein bisschen genervt, enttäuscht. Auch meine Mitmenschen hätten viel weniger Mitgefühl mit mir.
Mhm. Ja, wie so oft, wenn es Begriffe für etwas gibt, dann ist das schon mal eine Erleichterung, wenn man es in Worte fassen kann. Da haben wir auch in den letzten Jahren gerade in Bezug auf mentale Gesundheit große Fortschritte gemacht, weil es eine differenziertere Art gibt, den Zustand zu beschreiben. So, während man früher, da sind wir in den Gesprächen immer wieder drauf gekommen, hier, während man früher gesagt hat, ja, der ist halt verrückt oder die hat einen Knall oder irgendwie sowas, gibt es inzwischen ein viel größeres Bewusstsein dafür, dass es sich um eine Krankheit kümmert und wie man handelt und wie man die benennt und damit eben ausdifferenziert. Und sowas sorgt natürlich auch immer für Verständnis, sowohl für die Person in der Selbstwahrnehmung als auch für Außenstehende, glaube ich.
Total. Ich meine, wenn wir wissen, dass jemand Liebeskummer hat, dann sind wir ein bisschen gnädiger mit der Person. Wir sagen mal, okay, wenn du heute zu spät zum Termin kommst, total in Ordnung. Oder okay, wenn du weinst, ich kann es einordnen. Deswegen ist das ganz wichtig.
Ja, wie sind da die Grenzen? Also das, was du beschreibst, das klingt ja auf jeden Fall nach einer Belastung. Das klingt nach Schmerz. Das steckt da eben auch immer so drin. Kummer, das ist ja eine Belastung, die dann erst, wenn sie dauerhaft wird, auch andere Folgen haben kann. Oder wie gestaltet sich das?
Da hast du recht. Ich merke, wir kommen gerade in so einen medizinischen Bereich da rein. Und das war ja auch eine Frage, die so im Hinterkopf, wie kann ich denn zum Beispiel Liebeskummer von einer Depression abgrenzen? Mhm. Und aus einer, ich sag mal, es gibt das ICD-10, da kann man sich die Krankheiten genau anschauen. Da wird es sehr klar definiert, was macht eine Depression aus. Und wenn es aber jemand zu mir kommen würde, und die Person ist frisch getrennt, dann würden wir erstmal sagen, die Person hat eine Anpassungsstörung. Anpassungsstörungen zeichnen sich immer dadurch aus, dass es ein ganz klar definiertes Moment gibt, ein ganz klar definiertes Ereignis, weshalb jemand jetzt diese Gefühle, diese Energielosigkeit, was auch immer, spürt. Und das macht es, glaube ich, manchmal schwer auseinanderzuhalten. So, wann ist es noch die Anpassungsstörung? Wann wird es zur Depression? Müssen wir überhaupt davon reden, dass es eine Krankheit ist? Mein Gedanke, das, was ich gerne mitgeben würde, egal ob es am Ende eine Depression ist oder in Anführungsstrichen nur ein ganz normaler Liebeskummer, wir dürfen uns Hilfe zugestehen. Ich weiß, es gibt nicht immer, das Kassensystem ist nicht so leicht, dass man dann einen Platz findet. Aber auch mit einem Liebeskummer darf man sich, wenn man die Ressourcen hat oder auch bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin schon ist, auch den darf man da mitnehmen. Da muss man nicht immer über diese ganz, also das braucht nicht erst, ich habe eine Depression und die ist diagnostiziert, damit ich um Hilfe bitten darf.
Ja, guter Hinweis, ne? Auch wenn man sagt, genau, Depression ist eine Erkrankung, Liebeskummer in dem Sinne nicht und trotzdem ist es total gerechtfertigt zu sagen, trotzdem möchte ich in diesem Zustand mir Hilfe holen, mir Beistand holen, damit es dann vermutlich eben nicht zu einem Dauerzustand wird oder eine Schleife, aus der ich nicht rauskomme und dann womöglich halt zu einer Erkrankung führt. Verstehe ich das richtig?
Genau. Genau so. Depression als Krankheit, es gibt da ganz viele Gründe, warum wir an dieser Krankheit erkranken könnten. Der Fachbegriff dafür ist multifaktoriell. Das heißt, es gibt ganz verschiedene Faktoren. Das kann was Genetisches sein, das schon in der Familie sich quasi vererbt. Kann aber auch sein, dass, ich gerade aufgrund meiner generellen Gesundheit da so ein bisschen daran erkranken könnte. Es gibt auch manchmal körperliche Symptome, die dazu führen. Aber auf so einer Ebene von Bindung geht es bei Depressionen immer um Verlust von Bindung. Also entweder ich habe die Beziehung zu einem Menschen verloren, ganz offensichtlich. Manchmal habe ich aber auch ein Stückchen Identität verloren. Ne, also wenn Menschen zum Beispiel nach einem Jobverlust oder wo immer in so eine Depression fallen, die wissen nicht mehr, wo sie stehen, die wissen nicht mehr, wer bin ich. Da gibt's ganz viel, ich habe verloren Kontakt zu den Menschen, nicht nur zu meinem Freund, sondern vielleicht auch zu seiner Familie, zu seinen Freundinnen und Freunden, den Zugang zu einem bestimmten Hobby. Ich habe verloren Routine. Und Routine im Sinne von, nicht nur ich stehe alleine auf, sondern du gibst mir Halt. Und dieser Verlust von Bindung, das steht ganz oft hinter einer Depression. Deswegen quitt man da auch so schnell rein. Oder nicht so schnell, aber das kann sich so weiterentwickeln.
Okay, ja, total interessanter Punkt. Man denkt dann natürlich immer einfach nur an die Beziehung, an eine Zweierbeziehung und dass es diese eine Person betrifft. Aber du hast recht, da geht natürlich viel mehr verloren. Es geht ein Lebensumfeld verloren und leuchtet mir sehr ein, wie wenn jetzt jemand zu dir kommt und Rat sucht und Hilfe sucht in so einer Situation, wie gehst du daran? Wie versuchst du die Person aus diesem Zustand rauszuholen oder der Person da rauszuhelfen?
Also etwas, was, glaube ich, nicht nur in psychotherapeutischen Praxen sein darf, sondern auch im Privaten, ist tatsächlich Empathie und Mitgefühl. Wer gerade jemanden verloren hat, es fühlt sich an, als würde die Welt zu schnell weiterdrehen. Man ist noch an so einem Punkt, wo man gern hätte, dass man so 2 Tage zurückdrehen kann, dann ist man noch in Beziehung, man hat da vielleicht noch Verhandlungsspielraum oder vielleicht auch ein Ja, dass man sagt, wenn ich das gewusst hätte, dann kann ich es verändern. Und ganz oft ist es aber im Außen so, dass sie so schnell sind. Ich meine, wir dürfen uns eigentlich keinen Tag nehmen, um unseren Liebeskummer mal für uns zu erleben. Wir müssen eigentlich weiter arbeiten, wir müssen weiter funktionieren. Auch unsere Freundinnen und Freunde, die meinen das total liebevoll und gut, aber dann solche Sprüche wie, andere Mütter haben auch schöne Söhne oder der Nächste kommt schon, oh, du bist so eine tolle Frau, oder du bist so ein toller Mann. Das sind ganz liebevoll gemeinte Sätze, aber wer mitten im Liebeskummer ist, für den ist das gerade schwierig. Das heißt, was jemand braucht, der mitten in diesem Gefühlschaos steckt, der braucht Akzeptanz, dass er eben nicht funktionieren muss. Der braucht auch vielleicht jemanden, der mit ihm darüber reden kann, diese Gedanken, die so da sind, einfach die erzählen zu dürfen. Vom ich vermisse da jemanden, über glaubst du, es gibt da noch die Chance zurückzukommen? Wenn ja, wie kann ich es machen? Ist es überhaupt sinnvoll? Auch Verständnis dafür vielleicht nicht hundertprozentig zu sein. Und was ich dann quasi aus der Praxis heraus noch zusätzlich machen kann, ist, wie zum Beispiel jetzt, dem Raum zu geben, dass man negative Gefühle besser halten kann. Auch dieses Verständnis, warum triggert mich zum Beispiel dieser Liebeskummer ganz anders oder dieses Verlassenwerden ganz anders als die Trennung von meiner letzten Freundin, meinem letzten Freund. Auch Selbsterkenntnis kann manchmal total schön sein, als ich finde die Beziehung zu mir selbst wieder.
Also mit diese negative Gefühle zu halten, da meinst du sich die Zeit zu nehmen, sich damit auseinanderzusetzen und nicht zu sagen, das ist ja was Negatives, das will ich möglichst schnell loswerden?
Genau so. Und natürlich gibt es dann noch, also jetzt allein von dem Wochenende, da ist zum Beispiel ein Tool, dass man die Emotionen im Körper verteilt. Ein bisschen mit dem Gedanken, wenn ich den Koffer mit einer Hand hebe, dann ist es viel schwieriger, als wenn ich den Koffer mit 2 Händen versuche zu heben. Und das sind dann einfach Techniken und Tools, die man in der Praxis lernt, die man mitbringt. Ich kenne auch Sachen, zum Beispiel so somatisch, wie zum Beispiel SE macht, Somatic Experiencing. Da gibt's auch ganz viel, wie kann ich da Mitgefühl bekommen, aber wie kann ich mich auch, und wie kann mein Körper mir helfen, diese negativen Emotionen zu regulieren? Also es gibt da verschiedenes Handwerkszeug. Aber die Idee ist immer wieder, jemandem das Gefühl von Halt und Orientierung zu geben und auch von Verständnis und dass es okay ist.
Jetzt hast du die Expertise, jetzt als Freund, als Freundin, als Umfeld. Gar nicht so einfach, ne? Also klar, zuhören, das sagen wir auch immer, zuhören ist immer erstmal grundsätzlich sehr gut und nicht urteilend zu reagieren. Oft hat man aber natürlich zu so einer Beziehung trotzdem eine Haltung, wenn man so im Freundeskreis ist. Und wie gehe ich denn damit um, wenn ich jetzt, also gibt es ja 2 Möglichkeiten, entweder bin ich sogar froh, dass die Beziehung zu Ende ist und ich würde am liebsten meinem Freund oder der Freundin sagen, so, Du weißt es jetzt noch nicht, aber eigentlich mittel- und langfristig ist das gut für dich. Oder auch andersrum, dass man auch traurig darüber ist und dann eben auch gar nicht weiß, ja, wie soll ich dir jetzt helfen? Ich kann ja nur sagen, Mann, tut mir auch wahnsinnig leid für dich und ich hätte mir auch gewünscht, dass ihr weiterhin, dass es funktioniert, dass ihr glücklich miteinander seid. Wie gehe ich aus der Warte damit um?
Ich finde es erstmal total wichtig und schön zu sagen, ja, wir als Freundinnen und Freunde, wir sind auch normale Menschen und natürlich haben wir auch unsere Meinungen dazu. Das ist eigentlich der Vorteil, wenn man mit jemandem so nah zusammen ist, dass man da ja auch eine Meinung haben darf. Und dass im Zweifelsfall die Person, die gerade Liebeskummer hat, ja auch froh ist um die Meinung von mir als Freundin oder Freund. Ich glaube, um was es geht, ist oft so eine Balance zwischen bei der anderen Person sein, um mal zu gucken, was braucht die denn heute? So, will die Kontakt? Will die Ablenkung? Will die drüber reden? Und gleichzeitig auch Raum für die eigenen Bedürfnisse zu schaffen. Weil ich habe, wenn ich sowas habe wie, ich bin eigentlich ganz froh, dass ihr nicht mehr zusammen seid, das ist ja so ein Gefühl von Schutz. Ich möchte, dass die Menschen, die mir wichtig sind, beschützt sind. Und das ist auch ein total wichtiges und valides Bedürfnis. So, wie schade wäre es, wenn wir nicht wollen würden, dass es unseren Menschen gut geht. Und natürlich trifft und berührt es mich ganz anders, wenn meine beste Freundin, mein bester Freund so weint. Und als wenn es jemand ist, mit dem ich nicht so eine tiefe Beziehung habe, natürlich. Aber ich darf das erzählen. Ich darf sagen, weißt du, wenn ich dich so traurig sehe, das bricht mir das Herz, weil ich dich toll finde. Du bist für mich ein ganz, ganz wunderbarer Mensch und das ist für mich schwer, dich so traurig zu sehen. Und das klingt ganz anders als, es kommt schon der Nächste.
Ja, gut. Also im Grunde sind es ja Dinge, die eine gute Freundschaft ausmachen sollten. Also Mitgefühl, aber auch eine Aufrichtigkeit. So auch Dinge sagen zu können, die vielleicht jetzt nicht die sind, die immer zu einem Wohlbefinden führen, aber die, ja, die einfach ehrlich sind und aufrichtig. Und das schließt dann ja ein Mitgefühl nicht aus. Mhm. Sharon, wenn ich mich daran erinnere an meinen Liebeskummer, der ein bisschen her ist, dann würde ich sagen, dass da auch eine Verklärung stattgefunden hat. Also, dass es da eine Phase gab, wo ich dann die Dinge rosiger gesehen habe im Rückblick, als sie eigentlich waren. Und das habe ich das Gefühl, das war dann auch ein Prozess. So, wenn man sich dann mal ehrlich sich selbst gegenüber macht und sagt, wenn ich das jetzt wirklich mal analysiere, wie diese Beziehung war, dann habe ich da vielleicht auch ein paar Sachen reininterpretiert, die ich gerne so gehabt hätte, die aber gar nicht so waren. Erlebst du das auch oder war das jetzt nur bei mir so?
Nein, das ist nicht nur bei dir so. Ich glaube, das kennen wir alle. Etwas, über was wir uns gar nicht so bewusst sind, wenn wir Liebeskummer haben oder worüber wir nicht so stark reden, ist manchmal auch die Trauer darüber, dass das Potenzial sich nicht erfüllt. Solange ich mit jemandem zusammen bin, da gibt es rein theoretisch ja die Chance, dass sich was verändert. Also wenn ich mir wünsche, dass meine Partnerin, keine Ahnung, einfach mehr kuschelt mit mir, zum Beispiel. Solange wir zusammen sind, gibt es ja die Option, dass sie das lernt und dass ich davon, dass ich das auch noch mit ihr erlebe. Aber wenn wir uns trennen, dann habe ich diese Chance nicht mehr. Und selbst wenn sie das noch lernt, dann halt nicht mehr mit mir. Und das dürfen wir betrauern. So auch dieses Bild gehen zu lassen von der Person, auch diese Wünsche gehen zu lassen, die an eine Person gekoppelt oder gerichtet waren, auch das ist ein super schmerzhafter Prozess.
Mir kommt noch ein Aspekt in den Sinn. Also, ich bin im Liebeskummer und kommuniziere das natürlich mit meinem Umfeld und dann spricht man, ja, und das fand ich toll an der Beziehung, das vermisse ich. Aber vielleicht kommt man ja dann auch aus Selbstschutz da drauf, aber die und die Sachen fand ich richtig doof. Da hat sie sich echt mies verhalten oder er und oder vielleicht auch im Zuge der Trennung, dass dann Sachen geäußert werden, wo man sagt, oh, das ist jetzt wirklich ein verletzender Umgang mit dieser Phase. Ich bin sowieso schon in einem schwierigen Zustand und jetzt begegnet mir meine Ex-Partnerin oder mein Ex-Partner auch noch sehr unfair. Das kommuniziere ich. Und dann kommen wir aber wieder zusammen. Und dann ergibt sich daraus ja so ein Zwiespalt. Also wie stehe ich dann auch in meinem Freundeskreis da? Und einerseits habe ich gesagt so, oh, die war so gemein, nie wieder. Aber dann kommt es doch wieder zu einer Beziehung. Wahrscheinlich schäme ich mich ja dann dafür auf eine Art und Weise. Ist dir das schon mal begegnet?
Also zum einen, das sind ja verschiedene Sachen, die du gerade ansprichst. Zum einen gibt es da wie so eine Trennungsaggression oder Trennungswut. Da passieren Sachen, die finde ich überhaupt nicht gut. Richtig gut. Und es ist wichtig, dass mich die wütend machen und ich sage, damit setze ich eine Grenze. Weil Wut ist eine von diesen Emotionen, die kann uns sehr gut beschützen und die kann toll Grenzen setzen. Und wir brauchen die auch ein bisschen, um uns von der anderen Person zu lösen. Stell dir vor, wie schlimm es oder wie schwierig es wäre, wenn du sagst, die andere Person ist perfekt. Die ist perfekt, perfekt, perfekt. Und es gibt nichts, was mich an der stört. Das ist viel schwieriger, dann zu gehen und loszulassen. Mhm. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, was passiert, wenn ich so wütend auf jemanden war und dann komme ich trotzdem noch mit jemandem zusammen. Und dann hat man schon so Sätze im Kopf von den Freunden, die sowas sagen wie, ach, nur Gulasch schmeckt aufgewärmt und ist das denn wirklich so eine gute Idee? Ich denke, dass, also aus so paartherapeutischer Sicht, kann es total passieren, dass man sich mit jemandem, dass man sich trennt und dann wieder zusammenkommt und dass es auch gut läuft. Wichtig ist, wenn man das wirklich möchte, dass beide individuell an den Themen und Mustern, die sie mitgebracht haben, mal gearbeitet haben. Das Beispiel, was du aber mitbringst, klingt ein bisschen nach, wir haben uns getrennt. Und ich will dich nicht da sein haben, weil es gibt Dinge an dir, die finde ich richtig doof, die machen mich wütend, die finde ich, die gehen gegen meine Werte, aber meine Verlustangst ist so gigantisch, dass es besser ist, wenn du da bist. Und ich mache lieber mit dir und diesen nicht so idealen Sachen weiter, als mich mit dieser Angst zu konfrontieren, weil die sich manchmal auch tatsächlich wirklich existenziell bedrohlich anfühlt. Mhm. Und das ist nicht nur für die 16- und 17- und 20-Jährigen. Jetzt auf dem Seminar, auf dem ich war, in einer Gruppe war ich mit einer Person, die war über 60, und die andere Person war über 50. Und das war ganz spannend. Für beide war einfach, obwohl da ja schon viel mehr Leben passiert ist, so eine Distanz oder so ein Verlust spüren. Das macht was mit unserem Nervensystem. Und es waren die beiden in Beziehungen, aber selbst sowas wie, die Person schaut dauernd weg und interessiert sich nicht für mich, tut weh. Selbst sowas, und wenn ich mir das vorstelle, so ein abwesender Blick, wie schmerzhaft der sein kann und was der mit uns macht, natürlich ist dann diese vollendete Trennung einfach katastrophal für unser Nervensystem. Das macht uns wahnsinnig viel Angst, das macht Panik.
Das heißt, dieser Impuls, wenn ich unglücklich in einer Trennung bin, mir Hilfe zu suchen, das ist das eine. Aber in eine Beziehung wieder zurückzugehen, ist unter Umständen auch ein guter Zeitpunkt, um in eine Therapie zu gehen, in eine Paartherapie dann in dem Falle, nicht wieder auch in alte Muster zu kommen, oder?
Genau.
Also unter Umständen kommt dann eigentlich die Phase, die dann auch vielleicht längerfristig auch zu psychischen Erkrankungen führen können, sogar erst wieder nach dem Liebeskummer, nämlich wenn man wieder in der Beziehung ist.
Weil wir auch, es gibt manchmal Menschen, die haben nach der Trennung erst ihren Liebeskummer. Aber es gibt auch Menschen, die trennen sich eigentlich schon in der Beziehung. Wenn die sagen, ich gehe jetzt, dann haben sie sich eigentlich schon getrennt und die Tür ist dann schon längst vorbei.
Welche Lehren kann man denn da so ziehen, um auch präventiv tätig zu werden? Also egal, ob man dann danach mit einem kommenden Partner oder einer kommenden Partnerin wieder in eine Beziehung eingeht oder vielleicht nur eine Phase hat, wo man nicht in einer Beziehung ist, ob man jetzt möchte oder nicht. Gibt es Dinge, wo du sagst, ja, man kann sich daraus befreien, aus Mustern, man kann daraus lernen, man kann präventiv tätig sein?
Sogar ganz unbedingt. Das, was so gerade im Raum war, man trennt sich und kommt wieder zusammen. Das ist ein guter Nährboden, wenn ich das so ironisch ausdrücken darf, für so sogenannte toxische Beziehungen. Eine Beziehung, in der wir uns auf der einen Seite immer wieder verletzen, aber gleichzeitig auch nicht loskommen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir ein anderes Beziehungsmodell bekommen, nämlich ein Beziehungsmodell, in dem Beziehung auch Heilung bedeuten kann. Und damit meine ich nicht, dass wir jetzt alle auf Partnersuche, Partnerinsuche gehen sollten und uns den nächstgelegenen Psychotherapeut suchen, um mit dem eine Beziehung einzugehen, sondern dass wir uns erlauben, dass unsere Beziehung ein Kraftort sein können. Denn wenn ich mich mit jemandem verletzlich mache und ich habe ein Gegenüber und das kann diese Verletzung, also es nimmt sie nicht persönlich, aber es kann sie sogar nachvollziehen oder geht damit sogar in Resonanz und ist danach achtsam mit mir, dann heilt da emotional was in mir und dann kann ich mich anders öffnen. Und das können wir aber tatsächlich bewusst versuchen, uns so vorzustellen. Also wenn ich sage, ich möchte für meinen Herzensmenschen einfach ein sicherer Ort sein und mein Herzensmensch das auch für mich macht, dann können wir ganz wunderbar, ganz tiefe, aufregende Beziehungen führen.
Okay, also letztlich wie so oft steckt da ganz viel drin, an dem ich wachsen kann, aus dem ich lernen kann, wenn ich mich der Sache wirklich intensiv annehme. Und ich einfach versuche, aus dem Schmerz irgendwie rauszukommen und ihn zu verdrängen und den Kummer beiseite zu schieben.
Das hast du schön, das hast du super schön gesagt, Sven, ja.
Danke. Sharon, jetzt beschäftigst du dich ja auch viel damit, was kulturelle Unterschiede ausmachen in Beziehungen und damit dann auch in potenziellen Trennungen. Kannst du mir dazu was sagen? Was hat es damit auf sich?
Also das eine ist, dass Kultur ja nicht nur etwas ist wie, keine Ahnung, die Deutschen in Anführungsstrichen und die Österreicher in Anführungsstrichen, sondern Kultur kann auch etwas sein, vor allem im Alltag gelebtes, dass man sagt, das wird immer kleiner. Auch es gibt auch sowas wie eine kleine Familienkultur. Und die Idee einfach dahinter ist, dass ich mir für mich angucke, jetzt als erwachsene Person, was habe ich denn mitbekommen? Was hat mich denn geprägt? Und was davon möchte ich denn noch behalten? Ich merke, was tatsächlich manchmal kulturelle Unterschiede ausmacht, ist, wie darf ich mit Emotionen umgehen? Darf ich die zeigen? Darf ich da laut sein? Muss ich die für mich ausmachen? Muss ich die im stillen Kämmerchen bearbeiten? Das ist so eine Frage, die dann aber auch Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit. So wie trauert die stereotype Frau, wie trauert der stereotype Mann? Und ich finde, in dem Augenblick, wo wir uns Kultur anschauen, die Idee ist eigentlich, dass wir dahinter wieder mehr Freiheit bekommen. Das Bild vom stereotypen Mann ist, dass der nicht weint. Ist natürlich Blödsinn. Ist auch für die überhaupt nicht gut. Es gibt sogar eine Studie mit Football-Playern und da kam heraus, dass diejenigen, die nach so einem Sieg, nach einer Niederlage geweint hatten, erstens hatten die ein höheres Selbstbewusstsein und zweitens haben sie auch mit dieser Niederlage und allem, was dazugehört, viel leichter abschließen können, als diejenigen, die versucht haben, ihre Tränen und ihre Trauer wegzudrücken.
Wow, total spannend. Also gerade die Beschreibung, wo kulturelle Unterschiede schon beginnen. Also klar, ich dachte im ersten Moment halt eben eine andere Historie, ganz andere Herkunftsgeschichte. Aber es ist ja viel, viel kleinteiliger schon, was du beschreibst. Ich glaube, wir brauchen nochmal eine zusätzliche Folge, wo wir nicht darüber sprechen, welches krankmachende Potenzial in Liebeskummer steckt, sondern auch welches in Beziehungen steckt. Da kann ja vermutlich auch so viel eben falsch laufen, falsch in Anführungszeichen vielleicht, aber so viel Belastendes stattfinden, dass das dann krank macht.
Total.
Wie findest du sowas denn raus in deinen Gesprächen? Welche Faktoren einen kulturellen Hintergrund haben?
Also, was ich merke, oder was so ein Also zum einen kommen die Paare, wenn die sagen, sie haben kulturelle Unterschiede, die kommen dann oft damit sehr bewusst. Die sagen, ah, mein Partner kommt aus Spanien und ich komme aus Japan. Und wir merken das immer wieder. Und es beginnt natürlich bei Sprache. So, in welcher Sprache unterhalten wir uns? Über, in welcher Sprache streiten wir dann? Mit jeder Sprache einher geht auch ein bestimmtes Vokabular und bestimmte Bedeutungen. Na, wie drücke ich Liebe auf Spanisch aus? Und was spielt da noch unten drunter? Und was auch nicht? Bei mir ging es um deutsch-russische Beziehungen. Und was dann zum Beispiel, was ich ganz spannend fand, ist, im Deutschen haben wir sowas wie, ich mag dich. Das Äquivalent, also ich bin auch gerne offen, wenn mir noch jemand bis heute eine andere Alternative mitbringt, ist auf Deutsch, auf Russisch ein, du gefällst mir. Aber wenn man sich diese zwei Wörter so oder Übersetzungen nebeneinander schaut, dann hat das eine ganz, ganz leichte unterschiedliche Bedeutung. Und sich darüber bewusst zu machen, was bedeutet das denn sprachlich, aber was bedeutet das auch für dich im Ausdruck? Und was bedeutet das auch nicht? Kann helfen, dann auch so Übersetzungsfehler zu vermeiden.
Okay, weil es natürlich auch die Sprache natürlich auch das Denken prägt.
Mhm, genau.
Das heißt, wenn ich eine Beziehung über kulturelle Unterschiede hinweg eingehe, dann würde ich mir da schon irgendwie auch eine extra Aufgabe auf.
Ja und nein. Weil auf der einen Seite muss ich mir ganz bewusst diese Unterschiede anschauen. Ich kann die nicht mehr wegschieben. Ich kann die nicht ignorieren. Aber ich merke das auch in Beziehungen, selbst wenn du dich in jemanden verliebt hast, der zwei Straßen weiter aufgewachsen ist, dessen Eltern genau die gleiche Geschichte hatten wie deine, wahrscheinlich hättet ihr wahrscheinlich trotzdem unterschiedliche Familiensysteme, aus denen ihr kommt. Es kann dann sein, dass ihr sagt, oh, bei mir wurde immer ganz laut gestritten und du sagst, nee, bei mir, das war immer ganz respektvoll. Und wenn man drauf schaut, na, die Leute haben es auch immer ein bisschen so den Schmerz weggeschoben und unterdrückt. Und allein das kann ja in heutigen Erwachsenenbeziehungen zu wunderbaren Reibungspunkten führen.
Ja, verstehe. Und auch andersrum wahrscheinlich auch. Also trotz kultureller Unterschiede kann dann das darunterliegende Wertesystem sich doch sehr stark ähneln, nehme ich an. Wo man ja auch oft sagt, das ist dann das Fundament einer Beziehung, wenn man ein ähnliches Wertegerüst hat. Mhm. Und das funktioniert auch, wenn kulturelle Unterschiede existieren.
Total. Und Unterschiede sind, so unter uns gesprochen, gar nicht das Wichtigste. Die Frage ist eher, wie gehen wir mit diesen Unterschieden um? Also, wenn es mich total stören würde, dass mein Partner immer pünktlich sein möchte und ich wäre gerne so ein bisschen entspannter und mal, wenn es jetzt 2 Minuten braucht, dann braucht es halt die 2 Minuten, dann kann ich mir entweder anfangen, dass wir darüber streiten, dann sitzen wir vielleicht noch im Auto, schweigen uns an, sind beleidigt oder diskutieren zum 5. Mal. Und das kennen wir alle. Ne? Also, wie gehen wir mit diesen Unterschieden an? Wir können drüber streiten. Wir können es auch als persönlichen Angriff werten. So, ich habe dir doch schon 500 Mal gesagt, wie wichtig es mir ist. Oder immer gibst du mir das Gefühl, ich bin falsch, weil ich zu spät bin oder was auch immer. Aber wir können mit diesen Unterschieden auch so umgehen, dass wir sagen, okay, ist nicht, wie ich es machen würde, spannend, aber ich lasse es bei dir. Ich habe immer noch die Option, selber zu entscheiden, wie ich damit umgehen möchte.
Oder ich sehe es sogar als Bereicherung.
Mhm,
wie durch einen Zufall kann ich dein Beispiel auch so ein bisschen auf mich beziehen. Und das ist ja dann auch schön, wenn man was annehmen kann und vielleicht die Person, die sonst mega pünktlich ist, sagt, ja, ich kann mich auch echt mal ein bisschen entspannen. Mhm. Und andersrum vielleicht, ja, vielleicht steckt da auch ein bisschen Wahrheit drin, dass immer zu spät zu kommen auch keinen Spaß macht oder vielleicht... Also voneinander, ja, das anzunehmen und voneinander zu profitieren. Und wie so oft liegt dann vielleicht die Wahrheit genau in der Mitte.
Total. Oder beide haben ja recht. Total. Also sie ist noch nicht, sondern beide haben aus ihrer Perspektive recht. Die Person sagt, die zu spät kommt, es ist jetzt eigentlich eine sehr schöne Qualität, wenn man den Moment genießen kann. Wenn man das nicht persönlich, also wenn man sagt, nee, was es braucht, das braucht's. Aber genauso wichtig und genauso schön ist es, wenn Leute diese Struktur haben und auch andere Menschen im Blick, damit man eben pünktlich ist. Das sind beides Qualitäten. Schade, wenn wir die nicht hätten.
Ja, ja. Jetzt sagst du, dass gerade in Bezug auf die kulturellen Unterschiede oft die Menschen schon mit einem Bewusstsein dafür zu dir kommen oder schon sehen, dass da vielleicht halt drüber zu reden ist. Mhm. Kommt es auch vor, dass Menschen zu dir kommen und erstmal völlig, völlig lost sind und noch gar keinen Ansatz haben, wo dran zu arbeiten ist und wo du nochmal von Grund auf eigentlich aufräumen musst?
Also, wer zu mir kommt, der hat ja oft schon einen Leidensdruck. Und die meisten Leute machen sich ja auch wirklich Gedanken, wie sie es ändern können. Also, und das ist ja eine Wand, also ist erstmal gut. So, okay, ich habe da einen Leidensdruck, irgendwie streiten wir dauernd, das stört mich, das verletzt mich. Und dann überlegt man sich, woran kann es denn liegen? Und ganz oft kommen Menschen mit dem Gedanken, das liegt an der Kommunikation, was auch manchmal sein kann. Und ich merke aber, es geht nicht nur um Kommunikation, weil die, selbst wenn man aus unterschiedlichen Ländern kommt oder unterschiedliche Sprachen spricht, meistens hat man sich auf eine dritte Sprache geeinigt, auf der man zumindest irgendwie ganz gut sich unterhalten kann. Also es sind dann oft gar nicht so grammatikalische Themen, sage ich mal. Und wenn es jetzt wirklich mal ein Wort ist, das man nicht hundertprozentig richtig verwendet hat, dann kann man ja nachfragen. Was ich merke, um was es aber eher geht, ist so eine emotionale Sicherheit. Emotionale Sicherheit bedeutet zum Beispiel, dass wenn du was sagst, dass ich dir das auch glaube. Mhm. Also nehmen wir an, ihr habt euch jetzt gestritten über das zu spät kommen. Du sagst, oh, das tut mir total leid, das nächste Mal mache ich es anders. Wenn die andere Person sich aber denkt, na, das hast du aber die letzten 5 Male auch mal schon gesagt, dann wird sie dir nicht glauben. Und du denkst dann, ich habe mich doch schon entschuldigt, was will sie denn noch? Was will er denn noch? Und die andere Person denkt sich, ich glaube dir halt einfach kein Wort, deine Entschuldigung kannst du dir sonst wo hinstecken. Und das meine ich, ist ein Teil von emotionaler Sicherheit, ne? Also ich glaube dem, was du sagst. Oder dass du, was auch ein Teil ist, ich fühle mich akzeptiert. Was kann denn sein im Streit, dass du das Gefühl bekommst, wenn du zu spät kommst, ja, die Person findet mich wirklich furchtbar. Ich bin ein furchtbarer Mensch in ihren Augen, aber so schlimm ist das doch eigentlich nicht. Dann streitet man darüber. Mhm. Oder umgekehrt, dass die andere Person sagt, oh, du siehst mich nicht, du interessierst dich ja gar nicht für mich. Ich habe dir doch jetzt schon sehr, sehr oft gesagt, wie schlimm das für mich emotional ist, wenn wir zu spät kommen. Das ist ein Desinteresse. Warum gibst du dir nicht mehr Mühe um mich und die anderen? Ja, das ist, wenn so Interesse fehlt, ist das auch oft, fühlt sich das auch emotional unsicher an. Und darum geht's oft.
Okay, also eigentlich stecken nochmal ganz andere Themen dahinter, weil das kam mir gerade auch in den Sinn, als wir drüber gesprochen haben. Zu spät kommen ist jetzt auch echt nicht die wichtigste Sache der Welt. Also, oder pünktlich sein oder mein Gott, also außer man ist jetzt Notfallchirurg oder so, da ist es blöd, wenn man zu spät kommt. Aber ansonsten ist es ja nichts Weltbewegendes, wenn man sich verspätet. Aber was du gerade beschrieben hast, eigentlich stecken nochmal ganz andere Themen dahinter. Mhm. Oder zumindest in der Aufarbeitung des Themas stecken nochmal ganz andere Dinge dahinter.
Total. Und das macht aber eigentlich dann auch fast Spaß, wenn man das dann versteht. Mhm. Also, oder bringt dann auch Erleichterung. Also, wenn ich verstehe, es geht gar nicht um die 2 Minuten hin oder her, dann kann mich vielleicht das auch im Zweifelsfall beruhigen, weil ich dann verstehe, warum das so groß ist, das Thema.
Den Spaß daran, den spüre ich jetzt so langsam auch. Erlebst du das oft, dass gerade jetzt Paare zum Beispiel zu dir kommen, in die Paartherapie mit einem konkreten Thema, mit einem Leidensdruck, dann ist das aufgearbeitet, und dann sagen sie, aber wir möchten trotzdem gerne weiterkommen, weiter zu dir kommen, weil das ist total interessant und es gibt ja da lauter Sachen, an denen man noch wachsen kann und an denen man arbeiten kann. Mhm. Gibt es das?
Ich finde das auch total schön. Also ich habe tatsächlich so ein paar Paare, die sagen, also das ist dann natürlich auch nach Gusto. Manche sagen, ja, ich möchte einmal im halben Jahr kommen, andere sagen dann, so alle 2 Monate wäre irgendwie cool. Mhm. Und das ist dann einfach nur wie so Psychohygiene, wie Spitzenschneiden oder zum Zahnarzt Zahnreinigung. Mhm.
Ja, Psychohygiene, sehr schöner Begriff. Wir hatten den auch mal in einem anderen Kontext, so mentale Hygiene. Ich glaube, stark unterschätzt. Hat natürlich auch damit zu tun, dass wenn wir über Therapie sprechen, Therapieplätze sind knapp, niemand will niemand möchte das Gefühl haben, jemandem einen Therapieplatz wegzunehmen, der einen sehr viel höheren Leidensdruck hat. Nur um noch so ein bisschen an sich zu feilen und so ein bisschen Wohlbefinden zu optimieren oder so. Das macht es, glaube ich, schwieriger. Aber ansonsten finde ich auch immer, dass das sehr, sehr spannend klingt. Also wenn du sagst, zum Beispiel in so einem Rhythmus wie alle 2 Monate oder so eine Therapiesitzung zu machen, einfach um weiter an sich zu arbeiten.
Was machst du denn zur Psychohygiene? Weil ich finde, das ist so was Wichtiges, aber du hast recht, das ist auch ein bisschen unterschätzt. Gibt es da Dinge, die dir helfen?
Ich würde sagen, also ich beschäftige mich jetzt unter anderem auch durch den Podcast oder dass ich mit dem Verein Freunde fürs Leben eben schon länger zu tun habe, werde ich natürlich mit Themen konfrontiert, die ich für mich adaptieren kann. Und das sind oft ganz kleine Tools. Also sowas wie das Highlight der Woche, nachdem ich dich eingangs gefragt habe, das ist natürlich letztlich auch nichts anderes als ein kleines Skill, was man sich aneignen kann, um einen Wert in kleinen Ereignissen zu sehen und wieder eine Wachsamkeit für sich zu etablieren, die einfach gut tut. Als wenn man so durch den Tag und die Woche rauscht und alles ist wie immer und man verliert eben zwangsweise, oder nicht zwangsweise, aber jeder kennt es, man verliert den Blick dann für die Dinge, die einfach auch Spaß machen.
So. Da hast du recht, das ist wirklich eine schöne Übung, um sich in Dankbarkeit zu üben, aber auch um den eigenen Fokus nochmal bewusst lenken zu können. Auf die Dinge, die einem Kraft geben, die einem gut tun. Weil sonst ist man schnell in so einem Strudel und dann ist hier ein Problem, dort muss man irgendwas lösen.
Ja, total. Also mir hilft das und eben auch jetzt ganz konkret der Podcast, die Gespräche, die ich da führe, das ist ganz toll. Da kann ich immer was für mich rausziehen und auch, ja, auch ganz gut umsetzen. Und das ist, für mich wäre das jetzt auch die Kategorie mentale Hygiene. Zählt das schon?
Für mich zählt das schon, weil das, was, wenn ich mich so hineinversetze, zum einen, ist es ja Wissen, was du bekommst. Ne, das ist ein bisschen wie, du schleifst dein Werkzeug und du redest ja auch mit Menschen über Themen, die so eine gewisse Tiefe haben. Na, so bist offen für oder bekommst neuen Input, erzählst ein bisschen was von dir. Man merkt ja auch, dass an so einer einen oder anderen Stelle auch so eine Reflexion beginnt, was ganz schön ist. Mhm. Und dann so auf einer Tiefe das anzuschauen, das ist absolute Psychohygiene.
Ja, und das ist der Austausch, also Geschichten zu hören. Wir haben ja bei Freunde fürs Leben noch andere so Gesprächsformate. Es gibt Laut gedacht auf YouTube, es gibt den Bar Talk. Und die Geschichten von anderen Menschen über ihren Umgang mit ihren Struggles, mit den Herausforderungen oder sogar auch im Umgang mit ihren psychischen Erkrankungen, diese Geschichten zu hören, sind extrem kraftgebend. So, weil wir immer wieder die Geschichten hören, es gibt da Wege raus aus Situationen, die sich währenddessen ganz ausweglos angefühlt haben. Das ist wiederkehrend, natürlich immer höchst individuell, aber es ist wiederkehrend, dass Menschen das beschreiben. Sie waren in einem Zustand, wo sie keinen Weg gesehen haben. Und irgendwann hat sich der doch geöffnet. Irgendwann haben sie diesen Weg gefunden. Und im Rückblick kann man es dann gar nicht mehr so richtig verstehen, was war da eigentlich... Was war da so versperrt? Was war da so schwer? Und die Wege raus sind eben auch ganz individuell. Aber allein das zu hören, hat eine wahnsinnig positive Kraft. Und das tut mir persönlich total gut. Und manchmal hört man das dann, dass Leute sagen so, oh ja, mein Gott, das ist ja ein schweres Thema und Depression und sich damit zu beschäftigen. Aber nee, es steht ganz, ganz viel Positives drin. Das, was du auch beschrieben hast, wenn ich mich mit den Faktoren, die meinen Liebeskummer ausmachen, wenn ich mich mit denen wirklich beschäftige, die analysiere und daran arbeite, dann komme ich da gestärkt wieder raus.
da hast du total, total recht. So dieses, was es um manches, worum es manchmal geht, ist einfach Hoffnung. Und Liebeskummer, wir hatten das, glaube ich, zu Anfang. Es fühlt sich so schwarz an, als würde es eben nicht weitergehen. Um zumindest zu hören, dass es bei anderen, die genau das gleiche Gefühl hatten, irgendwann nicht nur raus aus dem Liebeskummer, sondern sogar rein in eine ganz, ganz wunderschöne Beziehung geht. Das macht Hoffnung. Und es gibt einem, und ich glaube, manchmal brauchen wir Hoffnung, um wieder loszulaufen. Und das gilt sowohl bei Liebeskummer als auch bei einer Depression. Eine Kollegin von mir hat neulich das Bild benannt, wo auch so viel passiert war, wie dass man sich vorstellen kann, man ist gerade wie in einem Tornado. Und im Auge eines Tornados ist es ja ganz still, ganz ruhig, da passiert gar nichts. Und sie hat dann eine Meditation angeleitet, in der sie ganz kurz eben das, was so hochgewirbelt wird, anhalten konnte. Man konnte diesen Tornado in der Meditation so ganz kurz anhalten und sich anschauen, oh, was passiert hier eigentlich? Was darf ich gehen lassen? Ah, okay, ich kann den Wunsch oder die Erwartung an meinen Ex-Partner, meine Ex-Partnerin, die darf ziehen. Die will ich eigentlich gar nicht. Ich kann auch all die Anpassungsmechanismen, wo ich mich angepasst habe, die darf ich auch gehen lassen. Dass ich gar kein Fan von, weiß ich nicht, Fußball bin oder von was auch immer. Ich lasse es jetzt einfach mal gehen und schau wieder, wer ich bin. Aber ich darf mir auch überlegen, an was darf ich mich denn festhalten? Und ganz oft sind das Menschen in meinem Leben, die mir halt wichtig sind. Es muss gar kein Freundeskreis von 300 Leuten sein, aber Menschen, bei denen ich mich eben wohl und sicher fühle.
Sharon, du hast mir auf jeden Fall jetzt schon mal sehr viel Hoffnung gemacht, dass auch wenn ich in die Situation komme, nochmal Liebeskummer zu haben, dass das einfach nur dann ein Schritt ist zu noch mehr Stärke und dass ich daran wachsen kann. Und ich hoffe, dass du das für die Personen, die hier zuhören, auch gemacht hast. Ich bin mir sehr sicher, dass das geklappt hat. Vielen Dank dafür, für die schönen Darstellungen und die Einblicke.
Danke dir, Sven, für das so schöne Gespräch. Ich freue mich wirklich, dass ihr mich eingeladen habt und dass wir ein bisschen über Liebeskummer, über Nähe, über Heilung sprechen konnten. Danke, danke, danke. Es waren tolle Gespräche, tolle Fragen. Toller Input. Es war wirklich schön.
Das freut mich sehr. Um unseren Zuhörern noch was Schönes mit auf den Weg zu geben, lassen wir sie gerne mit einer Song-Empfehlung. Wir haben bei Spotify eine Playlist, die Kopfsalat-Songs heißt. Und jede Person, die bei unserem Podcast zu Gast ist, darf einen Song auswählen, der darauf kommt. Gibt es für dich ein Lied, was ja vielleicht auch Hoffnung macht, Zuversicht, was dir ein gutes Gefühl gibt?
Ich habe mir ausgesucht, Birdie, Keeping Your Head Up.
Voll schön. Wie kommst du zu der Auswahl?
Um ehrlich zu sein, wir haben ja alle, also ich habe Spotify und dann dachte ich mir, welchen Song suche ich aus? Ich war ein bisschen überfordert und habe dann einfach Spotify-Orakel für mich gespielt und gesagt, es ist der dritte Song.
Okay.
Und dann war das der. Ich meine, ich kann erzählen, was ist für mich die Bedeutung hinter dem Song und ich finde, was da so schön ist, ist dieses gemeinsam sich stärken, auch wenn es gerade richtig schwer ist. Na, weil wir laufen alle manchmal durch Phasen, die sind nicht so leicht. Und dass da aber jemand an deiner Seite ist, der dich da so mit unterstützt, das fand ich schön. Und das ist manchmal auch gar nicht jemand, der wirklich neben dir sitzt. Es kann manchmal auch ein Song sein, der sagt, hey, ich hab dich, keeping your head up. Und ich habe das viel beim Schreiben oder in meinen, keine Angst, schwierigen Phasen in letzter Zeit gehört. Deswegen war das wohl in der Playlist. Und deswegen hier Song Nummer 3.
Voll schön. Sehr gut. Wird gleich angehört. Ich packe auch noch einen Song auf die Liste. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie ausgesprochen wird. Teyana Taylor. We Got Love. Heißt schön. Der Song. Steckt so im Titel schon ein bisschen drin. Also ein Song über Liebe. Also ich interpretiere den Text so, wir haben kein Geld, aber wir haben Liebe. Und Liebe ist die neue Währung. Liebe ist das neue Geld. Und ich kann falsch liegen, aber so interpretiere ich es für mich. Und Ja, vielleicht kommt auch manchmal die Liebe einfach nicht aus der Richtung, wo man glaubt, dass sie herkommt oder wo man sie sich herwünscht, und dann kommt aus einer anderen Richtung Liebe. Aber wie wir alle wissen, Love is all around. Ja. Und eigentlich sollte überall in der Welt genug sein für alle.
Da hast du recht. Liebe als neue Währung, als etwas, das mehr fließen darf.
Ja.
Schön. Ja,
so wie Geld muss im Fluss sein, die Liebe muss auch im Fluss sein.
Wird auch größer, ne? Und du hast recht, die kommt nicht immer von dem Ort, wo man es reinschmeißt. Manchmal geht die über Bande.
Ja, genau, über Bande ist schön gesagt. Ihr Lieben, wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn, dann bekommt ihr immer gleich eine Meldung, wenn eine neue Folge da ist. Kommentiert gerne, empfehlt diesen Podcast weiter. Schaut euch gerne unseren anderen Formate an. Ich habe es schon erwähnt, Laut gedacht und Bartalk auf frnd.tv beziehungsweise auf YouTube. Ihr könnt uns schreiben, entweder eine Mail an kopfsalat@frnd.de oder einfach auf Insta kommentieren. Und vor allem passt auf euch auf, passt auf euer Umfeld auf, hört andere Menschen zu, achtet auf Signale, und für alles Weitere gibt es Profis und Kontakte, die findet ihr unter frnd.de. Und liebe Sharon, uns bleibt jetzt eigentlich nur noch eins zu sagen. Tschüss. Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Wenn euch unsere Themen interessieren, dann hört doch auch mal in den anderen Podcast von Freunde fürs Leben rein. In Bartalk spricht Moderator Markus Kafka mit prominenten Gästen über schwierige Themen wie Depressionen und Suizid. Aber auch über Lebensfreude, Inspiration und die Reise zu sich selbst. Bartalk gibt's überall, wo es Podcasts gibt, und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.